Und für mich ist Programmieren, weshalb ich tatsächlich immer darauf dränge, dass das, was wir tun, mindestens 50% Programmieren ist. Für mich ist es digitales Krabbeln. Ich muss doch den Anspruch haben, dass ich nicht nur Lemminge erziehe, die ohne KI komplett unfähig sind, überhaupt was zu gestalten. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was wir tun, so richtig und wichtig ist und dass es Kindern Zukunft zeigt und Bildungsbiografien beeinflussen kann, dass ich es einfach tun muss. Und würde Kopf in den Sand stecken, sich irgendwie lohnen, dann hätte ich da manchmal auch das Bedürfnis zu. Aber es ändert nichts und du hast Brösel in den Ohren und so ist es keine Lösung.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, das wisst ihr ja längst, Julie Jankowski. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon bei Brand 1 im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute in die Schule. Ja, nicht in die ganz normale Schule, die wir alle zum Glück vielleicht wahrscheinlich schon hinter uns gebracht haben, sondern wir gehen in die Hackerschool, eine, wie soll ich mal sagen, Einrichtung, ein Unternehmen, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Programmieren den jungen Menschen möglichst früh, möglichst cool, möglichst direkt zu vermitteln, mit einer ganz bestimmten Mission dahinter. Darüber kann nur eine ganz besonders gut reden, vielleicht aber auch viele mehr, aber sie ganz besonders, nämlich Dr. Julia Freudenberg. Sie ist Geschäftsführerin der Hackerschool und was sie so aushackt, was dort gehackt wird, wer vor allen Dingen und was sie alles vorantreibt, ich glaube, das werden wir heute alles erfahren. Und ich sage jetzt erstmal Tür auf im Salon. Herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig. Was für eine coole Einladung.
Also, das wirst du wahrscheinlich, der Ball liegt auf dem Elfer. Dieses, was hast du heute schon ausgehackt und was hackt dir alles? Also, oder?
Ich dachte auch so.
Wie oft wird diese Frage
tatsächlich
gestellt?
Tatsächlich gar nicht so oft. Ich hatte ja neulich auch einen Auftritt, da wurde die Hacker School genannt. Also von daher, hey, wir sind ganz flexibel und weltretten und geilen Scheiß. Solange das drin vorkommt, ist alles wunderbar.
Alles gut. Also, liebe Leute, nur für den Fall, dass ihr den Podcast wie 99,9% aller Menschen nur hört, er ist ja auch nicht in vollumfänglich zu sehen, immer nur so kleine Ausschnitte. Ihr werdet jetzt, ich beschreibe es mal, Julia sitzt am Schreibtisch, wie immer mit einem T-Shirt an, auf dem drauf steht Hackerschool. Nur so ist sie zu kriegen. Auch darüber wird zu reden sein an der Stelle. Und also man kommt an dem Thema Hackerschool bei ihr nicht vorbei und dass die dich auf Hacker angesprochen haben, finde ich sehr lustig. Hast du nicht gesagt, nein, mit der Brauerei Hackerschool habe ich nichts zu tun?
Du, es gibt so viele Möglichkeiten, darauf zu antworten. Manchmal ist auch einfach wegatmen eine Lösung, aber aus dem T-Shirt kriegt mich das auch nicht.
Also ihr seht schon, der Ton ist gesetzt. Wir steigen ein mit der Frage der Fragen bei Good Work, nämlich, liebe Julia, wie bist du in den Tag heute gestartet?
Tatsächlich mit einer gewissen Grundanspannung, weil ich gestern Abend um 23.30 Uhr noch das eigenwillige Vergnügen von Personenschaden im Gleis und wir warten einfach noch mal 2 Stunden vor Hamburg hatte. Du kannst dir grob vorstellen, dass Ü40 eine derartig verkürzte Nacht nicht offiziell eingeplant ist, aber ich hatte ganz viele Kuscheleinheiten meiner wunderbaren Tochter, konnte ganz viele tolle, wegweisende Gespräche führen, die auch durchaus an einigen Stellen eine gewisse Brisanz hatten. Aber nach meiner Erfahrung macht genau das wirklich auch gute Arbeit aus, dass Sachen auf den Tisch kommen, dass man Dinge anspricht und auch mit so einem ganz leichten Breikopf, zumindest wenn man das ankündigt, genau da auch ein Setting für kriegt, dass man sagt, alles klar, wir sprechen heute einen Hauch langsamer, aber wir lösen die Sachen.
Naja, gut, also ich würde mal sagen, das Tempo, dein Sprech- und vor allen Dingen dein Denktempo ist immer noch gehörig. Selbst wenn du wahrscheinlich auf Slow Motion bist, sind wir so hinterher am Hecheln. Ja, und es ist, bleiben wir noch mal ganz kurz an dem Moment. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Das ist für all diejenigen, die oft oder häufiger mit der Bahn unterwegs sind, leider ja kein allzu seltenes Szenario, das uns ereilt. Also wir wollen jetzt gar nicht ganz tief da reinsteigen, auch was das für die ZugführerInnen bedeutet und so weiter. Das ist ja wirklich immer dieses Horrorszenario und leider eben ganz oft nicht nur ein Szenario, sondern Realität. Und ich bin da so hin und her gerissen zwischen echter Wut, ja, weil einfach ich so ohnmächtig bin, und natürlich auch ein ganz klaren Gefühl von Mitgefühl einfach, und denken, oh Gott, in welcher Not muss ein Mensch stecken? Und so richtig, wohin kann man ja nicht mit der Wut. Also an der Stelle kann man ja, wem will man einen Vorwurf machen?
Ich glaube, du kannst das, also sagen wir so, das Thema, ich versuche Wut wegzuatmen, auch naja. Also es ist ein riesengroßes Themenfeld, und mir tun auch auf eine abstrakte Weise Menschen leid, die sich keinen anderen Ausweg wissen. Es ist aber auch etwas, wo man sagt, eine Selbstregulation gehört immer auch zu guter Arbeit mit dazu. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Eltern unglaublich früh bei unseren Kindern unterstützen müssen. Ja, man kann wütend sein, und Gefühle erstmal anzuerkennen, ist, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass du dann für dich selber Steuerungsmechanismen hast. Zum Beispiel, die Leute im Zug, die haben es so nett versucht zu verpacken, wo der wirklich sagt, es tut mir so leid, und wenn ich irgendwas beschleunigen könnte, ich würde es tun, aber darf ich sie auf ein Wasser einladen? Mhm. Und das sind einfach so Dinge, wo man wirklich sagt, kurze Reflexion, geht es meinen Kindern gut, geht es mir soweit gut? Ganz ehrlich, mitten in der Nacht spielt noch nicht mal die Rolle, ob eine Klimaanlage defekt ist oder nicht, also ist es auch nicht zu heiß. Und da, ja, ich finde es schade, wenn der Bahn an der Stelle die Vorwürfe gemacht werden, weil klar, sie müssen die Verspätung ausweisen, aber da gibt es auch, finde ich, wenn man jetzt auf die persönliche Ebene geht, ganz viel auch Selbstverantwortung, dass man erstens auch immer versuchen sollte, so bei sich zu sein, dass es niemals dieses Ausmaß des Dramas annehmen muss, und falls es sich nicht vermeiden lässt, vielleicht noch eine Millisekunde drauf zu verwenden, wie viele andere Leute man damit so richtig quält. Ich glaube, es gibt eigentlich immer eine andere Lösung.
Und ich bleibe deswegen auch hier. Wir hatten ja die schöne Gelegenheit, uns hier neulich in Hamburg zu treffen bei der Lesung von Vera Starker. Ja. Du erinnerst dich, da ging es auch um Verspätung bei der Bahn und Empörungsangebote im Außen, und diese Steuerungsmechanismen, die du ansprichst, die sind ja gerade dann besonders wichtig, wenn wir an der Ursache selbst gar nichts ändern können. Wenn wir einfach sagen können, wir können jetzt die Wut nicht irgendwie zurück zum Absender schicken, auch wenn wir das gerne würden. Es hilft nur allein nichts. Ja? Wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. Also erstmal mit dem eigenen Kerl, der eigenen Kerlin zurechtkommen und sagen, wie kriegen wir uns wieder ins Gleis?
Return to Sender geht wahrscheinlich nicht, aber Annahme verweigern, das kann man schon machen. Und ich liebe das Buch. Ich liebe ja auch die beiden Frauen, die das geschrieben haben. So viel Gehirn in nur zwei Köpfen verteilt, das ist wirklich schon Magic. Aber das Buch da zu lesen, und ich hatte so viele Aha-Momente, auch wo so eine Situation geschildert wird, du sprichst als Lead mit jeder einzelnen Person, und das ist alles Chico. Aber in der Gruppe zusammen ist es ein riesiges Problem. Und weiß nicht warum. Und es ist ganz normal. Und solche Sachen, wenn man das dann versteht, und auch da, man braucht sich nicht drüber aufregen. Es sind teilweise normale Prozesse. Und ich entscheide, worauf ich mich fokussiere und womit ich mein Mindset belaste. Also von daher, Annahme verweigert bei Wutangeboten ist schon gar nicht schlecht.
Gar nicht schlecht, okay. Das Bild, das merken wir uns. Das wird vielleicht heute nochmal wieder auf den Tisch des Hauses kommen. Ich stelle dich, glaube ich, nochmal richtig, richtig ordentlich vor. Diese kleine Anmoderation ist ja erstmal, damit die Menschen, die deinen Namen noch nie gehört haben, so eine grobe Idee haben, in welche Richtung unser Gespräch gehen könnte. Also, du bist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, ist das richtig?
Korrekt,
wunderbar. Also schon mal an der Stelle einen Haken dran. Du bist seit 2017 die Geschäftsführerin der Hackerschool. Ich hatte dich, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, sogar zur Gründerin gemacht. Das stimmt natürlich so, wollen wir das nicht stehen lassen. Du bist aber, glaube ich, das kannst du gleich nochmal korrigieren oder ergänzen, recht früh eingestiegen. Und die Hackerschool versteht sich ja auch als Initiative, als Unternehmen, die eben dieses Thema IT-Fähigkeiten, also ganz konkret gesprochen Programmierkenntnisse in Schulen, also zu den jungen Menschen hin, bringen wollen. Relativ klare Kiste. Über dich ist zu lesen, du verstehst dich als Brückenbauerin zwischen Bildung, IT und Gesellschaft. Und das sind ganz viele Punkte, wo ich sage, okay, das ist mindestens mal wert, hier bei Good Work stattzufinden. Denn wenn wir über gute Arbeit reden, na, das müssen wir ja auch mal ein Stück nach vorne spulen und gucken, was passiert denn, bevor der Mensch in die sogenannte Arbeitswelt einsteigt. Also von daher, das ist sozusagen ein Stück weit deine Vita, und wir spulen bei dir jetzt mal ein bisschen zurück, und zwar an die Stelle, als du zur Hacker School kamst. Was hat dich dorthin gebracht?
Ja, ich dachte damals, ein toller Zufall. Retrospektiv ist ja immer alles so ganz viel klarer. Ich war da gerade in der zweiten Elternzeit und hatte auch im Rahmen meiner Promotion auch sehr viel mit Geflüchteten zu tun. Und wir hatten da ein Projekt aufgesetzt, wo wir ehrenamtlich in Unterkünfte gegangen sind, uns Lebensläufe geschrieben haben, um so einen Einstieg zu ermöglichen. Und ich habe da über eins dieser Netzwerke die Hackerschool kennengelernt. Und der Andreas Heumann und ich hatten ungefähr den gleichen Rückweg und haben dann drüber geredet, und die waren gerade dabei, Fördermittel zu beantragen für aus dem Integrationsfonds der Stadt Hamburg. Und ich bin ja manchmal ein bisschen direkt und habe ihm direkt gesagt, also auf seine Idee der Projektbeschreibung, was ich da alles absolut anders machen würde. Und leicht verkürzt kriegte ich am nächsten Morgen den Anruf, denn mach's doch, triff mich zum Essen, wir reden. Und man kann mich ja...
So ist es mit den guten Ideen.
Ja, man kann mich ja in so einer Hinsicht sehr leicht provozieren, so im Sinne von diese Angebote wirklich dann was umzusetzen. Und ich fand es wahnsinnig spannend, weil was mich daran begeistert, ich habe ja einen ITler zu Hause, ich habe Kinder zu Hause, und dieses begeisterte Lern entdeckt, die Welt ist krass, zeigt mir mehr Mindset, das zu Kindern zu bringen, das haben die eigentlich ganz natürlich. Es wird ihnen nur sehr, sehr schnell auch in der Schule abtrainiert. Und ich war so begeistert von der Idee, dass ich gesagt habe, also da muss man mehr draus machen. Und ja, ich bekam die Chance und ich bin jeden Tag sehr dankbar dafür.
Jetzt müssen wir zwei Sachen, glaube ich, noch mal besser verstehen. Nämlich, wo kamst du eigentlich her? Ich habe gesagt, du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, hast auch promoviert. Was war dein Thema eigentlich?
Promotion war berufliche Integration von Geflüchteten durch Social und Refugee Entrepreneurship. Also in dem Bereich von Social Entrepreneurship bin ich tatsächlich sogar wissenschaftlich verortet.
Okay, das ist also wirklich, kann man fast sagen, ein Stück weit dein Home-Turf oder zumindest deine Herzensheimat, berufliche Art und Weise. Die ersten Stationen waren aber doch vergleichsweise klassisch, oder?
Ja, die waren ganz woanders. Also was du nicht siehst auf meinem Lebenslauf ist, eigentlich wollte ich ja Geige studieren und mindestens Olymp oder sowas. Meine großen Vorbilder waren Itzhak Perlman oder ähnliche unglaubliche Menschen, bei denen man versteht, dass Musik viel mehr ist als nur Ton. Ich hatte dann aber auch einen Autounfall, und es gab auch noch familiär eine Herausforderung, wo dann meine Mutter irgendwann sagte, Mäuschen, mach mal was, wo du Geld verdienst, und auch gerne zügig. Mhm. Und ich musste also auf der einen Seite mit dem Schmerz klarkommen, diesen Traum aufzugeben. Und auf der anderen Seite dachte ich, was mich richtig fordert. Und ein Nachbarsjunge hatte da gerade das Hamburger Modell gemacht. Dann haben wir, ich hatte, glaube ich, 4-6 Wochen Vorlauf. Also es war wirklich richtig spät für die Bewerbungsrunde des nächsten Jahres. Und dann hatte ich mit meiner Mutter so die Unternehmen durchgeguckt. Und dann sahen wir da Langnese. Und meine Mutter so, auch Eis mochtest du doch immer schon. Ich finde, Eis ist ein Grundnahrungsmittel. Und so bin ich halt tatsächlich bei Unilever gelandet. Habe dann duales Studium gemacht. Parallel tatsächlich zum Arbeiten auch immer weiter studiert. Ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, dass das schräg war, aber das war für mich immer so eine Parallelität, und konnte dann tatsächlich auch Ben & Jerry's in Deutschland einführen, also in verrückten gebrandeten Klamotten rumzulaufen und geilen Scheiß ohne Budget machen. Auch das hat mich sehr, sehr lange quasi begleitet.
Was war das Erste in deinem Leben, wo du sagen würdest, da hast du Dinge aus dem Weg geräumt, wo andere sagen, vielleicht ein bisschen eine Nummer zu groß, oder?
Ha, eine Nummer zu groß. Also sagen wir mal.
Also nicht du, sondern also alles, was du bisher gesagt hast, deutet ja darauf hin, da ist jemand mit Ambitionen am Start. Mich beeindruckt und fasziniert sowas immer. Deswegen möchte ich da gern ein bisschen verstehen. Also ist das so ein kleines Muster im Leben der Julia, sich große Ziele zu setzen und sich auch nicht unbedingt davon aufhalten zu lassen, was vielleicht im Außen dagegen sprechen könnte?
Ich glaube, was bei mir besonders ist, ist, dass ich das die ganzen Jahre überhaupt gar nicht gemerkt habe, dass ich ein bisschen putzig bin. Also, okay, gut, putzig vielleicht schon. Aber ich habe mich jetzt gerade mit dem Thema Hochbegabung sehr viel beschäftigt. Und es ist einfach was ich für mich selber niemals in Erwägung gezogen hätte, dass es mich betreffen könnte. Weil für mich war eher so, ja, es stand im Zeugnis der ersten Klasse, hat eine superschnelle Auffassungsgabe, muss lernen, mit anderen Menschen ein bisschen Geduld zu haben. Okay, auch so ein Lebensthema. Aber tatsächlich war es für mich immer völlig normal, Sachen parallel zu machen oder gleichzeitig. Also ich habe früh auch meine Großmutter mitpflegen dürfen. Die war ihre letzten Jahre bei uns. Meine Mutter ist examinierte Krankenschwester. Und es war immer ich diejenige, mit der Oma dann noch gesprochen hatte. Und ich konnte Oma auch sagen, jetzt iss mal den Haferbrei. Du siehst doch, Mutter ist schon ganz traurig, so geht das nicht. Und das hat funktioniert. Und von daher, ich hatte, glaube ich, das ganz große Privileg, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich möglicherweise über besondere Fähigkeiten verfüge, weil vielleicht hätte ich mich sonst auch Sachen gar nicht getraut. Ich hätte bestimmt nicht noch gleichzeitig zur Übernahme der Hacker School eine Doktorarbeit angezettelt oder parallel zum Arbeiten noch studiert oder gesagt, ich mache eine Geschäftsführung. Ja, ich habe kleine Kinder und es geht meinen Kindern gut. Sie sind für mich das Wichtigste im Leben, aber ich würde beruflich trotzdem auf gar keinen Fall auf diese wunderbare Möglichkeit mit der Hacker School verzichten wollen. Und vielleicht ist es einfach das, sich gar nicht so sehr damit auseinanderzusetzen, dass das was Ungewöhnliches sein könnte, sondern einfach dankbar zu sein für die Möglichkeiten. Und ich hatte auch immer ein unterstützendes Umfeld. Also ich glaube, das ist so, wenn Menschen an dich glauben, gibt dir das viel mehr Stärke, vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber es ist eine unglaubliche Ressource, mit der du Hilfe machen kannst.
Also wir lernen jetzt gerade von dir, dass du quasi erst im Laufe deines Lebens erfahren hast oder richtig verstanden hast, mit wie vielen Ressourcen du kognitiv und auch sonst ausgestattet bist. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil ehrlicherweise erleben wir uns ja selten als ungewöhnlich. Ja, mit diesem Mensch sind wir nur mal 24/7 unterwegs. Eher so im Abgleich, wenn wir sagen, oh, okay, mein Umfeld reagiert auf eine bestimmte Situation ganz anders, auf eine bestimmte Herausforderung. Mir fällt es deutlich leichter, deutlich schwerer. Warum ist das so? Das sind ja alles Fragen, die wir uns zunehmend im Leben stellen. Ist es etwas, was dich sehr stark umtreibt, wo du sagst, ich bin da schon auch immer in so einer Reflexionsschleife oder eher im Modus tun, machen, umsetzen, Dinge bewegen, Dinge vorantreiben?
Den Modus habe ich auf jeden Fall. Also
Julia, ja, hört sich so an.
Was für mich total spannend ist, dass ich jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten mein Leben komplett nochmal neu entdecke oder definiere. Ich bin auch über einen teilweise eher schmerzhaften Prozess dahin gekommen, dass ich wirklich auch nochmal ganz intensiv eigentlich hingucken muss und auch in mich investieren darf, auch Sachen wie Leadership zu lernen, mich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich dieses Thema Hochbegabung hat für mich noch mal einen ganz entscheidenden Moment mitgebracht, weil Menschen wie ich fühlen sich nicht zwangsläufig besonders smart, sondern wenn ich jetzt sage, ich habe mich mein Leben lang ein bisschen dumm gefühlt, ist das kein Phishing for Compliments und auch nicht dumm. Also man kann ja auch Zeugnisse lesen oder sowas. Aber es ist halt so ein Setting, wenn du etwas ganz schnell verstehst und dann sitzen andere da und rechnen und du denkst, okay, ich habe bestimmt irgendwas übersehen, verdammt. Oder irgendjemand sagt, das müssen wir machen. Und du denkst, hast du eigentlich diese ganzen anderen Möglichkeiten in Scope genommen? Und wieder fühlst du dich eher ein bisschen dumm. Das ist einfach was, wo ich jetzt für mich verstehe, dass mein normal Null einfach ein anderes ist. Und das ist nicht besser und nicht schlechter. Aber ich habe für mich mitgenommen, dass ich aufhöre, mich schuldig zu fühlen, wenn mir Menschen sagen, ich muss doch völlig fertig sein bei dem Workload, den ich habe. Ich bin nicht völlig fertig. Für mich ist das ein Perpetuum mobile. Ich habe jetzt angefangen, um auch die Hacker School nicht zu überfordern und auch für mich so ein bisschen mehr, ich sag mal, Luft ins Gehirn zu kriegen. Ich lerne Spanisch, ich lerne Cello. Ich bin total begeistert, andere Bausteine zu haben, als nur Hacker School zu bauen. Und ich glaube, das gibt mir ganz viel Handlungsmöglichkeiten und hilft mir auch viel besser, mit mir klarzukommen und auch zu sehen, wo ich wirklich aufpassen muss, um Menschen einfach nicht durch ganz schnelle Gedankensprünge zu überfordern. Und also ich bin gerade in einer sehr, sehr aufregenden, aber auch sehr glücklichen Phase meines Lebens.
Hört sich sehr interessant an und ich mache das ja bewusst, dass wir erstmal ein bisschen versuchen, auch dich zu verstehen. Also wie bist du so aufgestellt im Leben? Wie schreitest du durch das Leben? Um dann nachher mal zu schauen, wie matcht das mit dem, was in der Hacker School passiert? Und das ist alles nur kein Zufall, dass es so ist, wie es ist. Du hast gesagt, ich habe das jetzt erst so richtig verstanden. Gab es vielleicht auch so einen Moment, wo dir auf einmal klar war, ich muss dir mal auf die Spur gehen, irgendwas ist hier doch massiv anders, als es vielleicht bei anderen ist? Und Stichwort Hochbegabung, hast du es auch richtig mal überprüfen lassen? Ist das ein Thema, was dann irgendwann mal so als klares Bild vor deinen Augen stand? Ich weiß, dass es nicht unheikel ist und ich weiß, dass es auch für Menschen zum Teil eine Bürde ist, darüber zu sprechen, das so anzuerkennen. Ich erlebe dich da als offen, deswegen frage ich dich da so direkt. Ne? Mhm.
Also das Spannende ist, das fällt ja auch in den Bereich der Neurodiversität. Und also allein dieses Themenfeld ist unglaublich interessant. Jule, das Spannende ist tatsächlich für mich, das ist alles noch gar nicht alt. Also ich habe ja auch nicht direkt nach dem Studium promoviert, sondern ich hatte, glaube ich, den Doktor irgendwann mit 40 oder so. Also das ist viel später alles passiert. Und ich hatte jetzt tatsächlich gerade über eine wundervolle liebe Freundin das Buch plötzlich hochbegabt in die Hand gekriegt, weil sie das auch selber so durchlebt hat. Ich habe das gelesen, ich habe geweint. Und ich bin schon emotional, aber normalerweise heule ich nicht, wenn ich Bücher lese. Und da ist eine Geschichte drin, die genau, ich glaube, die heißt sogar Julia, die das geschrieben hat. Es ist in Teilen meine Geschichte. Also ich habe das ganz große Glück, ich bin keiner der Underachiever. Also ich habe immer...
Wichtig, dass ganz kurz nochmal, ja. Julia, dass wir das hier mal festhalten. Hochbegabt heißt bei weitem nicht immer gleich, läuft wie Messer durch die Butter durchs Leben.
Nein, sogar überhaupt fast gar nicht. Also es ist, ich glaube tatsächlich, es ist in weiten Teilen mehr Fluch als Segen, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Und auch dieses Buch, was ich sehr empfehlen möchte, plötzlich hochbegabt, das zeigt die Geschichten von Menschen, die anders hätten verlaufen können, hätte man das gewusst. Mhm. Und es ist für mich einfach was, wo ich mir ganz klar darüber bewusst bin, wie unglaublich privilegiert ich aufgewachsen bin. Ich habe Eltern, die sicher auch ihre eigenen Herausforderungen hatten, aber die uns immer geliebt haben, die für uns da waren, die uns, meine Eltern haben 3 Jahre auf ihren Carport verzichtet, damit sie mir meine Geige kaufen konnten. Ich habe eine tolle Geige. Und das sind einfach so Sachen, man nimmt das als Kind selbstverständlich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich einer der glücklichsten Menschen, auch weil meine Mutter mittlerweile bei mir wohnt und ich dieser wunderbaren Frau auch Sachen zurückgeben kann. Ich kann mich kümmern, ich kann mit ihr zum Zahnarzt gehen, was auch immer. Aber tatsächlich ist das was... Ich hatte das Glück, immer mich so weit auch anpassen zu können. Ich habe immer abgeliefert. Ich habe immer die Bestätigung gekriegt. Ich habe sie auch gebraucht im Außen, weil ich selber dazu noch gar nicht in der Lage war. Aber das Thema Hochbegabung ist tatsächlich etwas, wo ich intensiv den Aufruf unterstütze, insbesondere bei Frauen, lasst euch testen. Weil ich merke für mich einfach, es hilft, es zu verstehen. Dass ich auch gesehen habe, ich habe im letzten Jahr die Hackerschool massiv überfordert. Und ich habe das nicht gewollt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte, das ist meine Güte, das können wir doch wohl ja noch zusammen mit weiter aufsetzen. Und das wirklich in die Kognition zu kriegen und zu verstehen, dass dieser Hunger nach Leben einfach auch vielleicht genetisch veranlagt ist und dass man damit umgehen kann, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ja, ich habe tatsächlich gerade auch mich testen lassen. Ich falle tatsächlich lustigerweise gar nicht offiziell in die Definition von hochbegabt, weil einer der Bereiche bei mir komplett ausfällt. Ich habe kein räumliches Sehen. Zeigt mir Würfel, die sehen alle gleich aus für mich. Und ich kann immer so, ja, mal der erste, mal der dritte. Aber ich bin auch in 2 Bereichen außerhalb der Skala, wo nur stand, sie haben ja volle Punktzahl. Wir gehen davon aus, die Skala bildet nicht ab, was sie können, aber wir können nur bis 145. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie. Also, es ist halt einfach...
Stopp. Jetzt sind wir schon so entre nous. Sag mir bitte, welche 2. Da kommst du mir jetzt nicht davon, Julia. Das würde mich interessieren. Oder soll ich am Ende einen Tipp abgeben?
Also es ist insgesamt ganz gut verteilt, aber hinsichtlich Gedächtnisleistung und Richtung Spracherkennung ist das einfach was, wo bei diesem Gedächtnistest, ich hatte kurz das System verstanden, habe mir eine Geschichte gebaut, darin sogar meine österreichische Kollegin visuell eingebaut und das war für mich so, ey, was soll ich mit den restlichen 3 Minuten machen? Gib mir eine neue Aufgabe. Und es ist ja einfach nur etwas, wo, wenn man weiß, dass man da Stärken hat, kann man mit denen nochmal anders arbeiten. Und das ist auch eine Sache, die ich zwar versuche, bei der Hackerschool abzubauen, aber es ist alles in meinem Kopf. Und ich muss nur den Zugriff haben. Und dass wir das so hinkriegen, dass das auch für andere zugreifbar ist, das ist einfach, ja, also wir wollen ja auch wirklich noch cooler werden bei der Hackerschool. Das ist jetzt gerade auch so ein Prozess.
Und liebe Leute, die ihr uns jetzt zuhört, das ist ja absolut keine Bescheidenheitsprahlerei, die wir hier betreiben. Und es geht auch nicht darum, dich da in das Schaufenster zu stellen, sondern ich glaube, und da grenzt ja eine große Mission auch bei dir durch, das Thema auch öffentlich zu machen, dass auch vielleicht, kommen wir ja später gleich noch zu, in die Hackerschool, in das Umfeld mit einzubringen. Denn es gibt viele Menschen da draußen, die über besondere Begabungen verfügen und die ihnen mehr im Weg stehen, als dass sie sie unterstützen. Und das ist verdammt teilweise tragisch.
Absolut. Und ich glaube, dass insbesondere auch für junge Menschen, auch für Kinder mit einer Hochbegabung, wie gesagt, es ist, wenn es nicht erkannt und gefördert wird, viel mehr Fluch als Segen. Und wir können uns, glaube ich, kaum vorstellen, ich habe ja selber nur leichte Einblicke, wie quälend es sein muss, sich da gar nicht selber zu erkennen und nicht wiederzufinden. Und man versteht eigentlich einfach nicht, warum man aufpassen soll. Aber dann verpasst man den Moment, wo es doch wieder sinnvoll ist. Und mir geht es darum, auch mit der Hacker School Möglichkeiten, Räume aufzumachen und eben halt auch durch das gemeinsame Programmieren mit den IT-Lern und den Kindern, das sind ja ganz unterschiedliche Zielgruppe, Verständnis zu schaffen, aufeinander zuzugehen. Und Julie, du hast absolut recht, Hochbegabung hat überhaupt nichts, das ist auch kein Thema zum Angeben. Menschen können wunderbar Ballett tanzen, weil sie richtig Arbeit reingesteckt haben. Was du an Kognition oder an Möglichkeiten mitkriegst, das ist ja erstmal vielen Dank an die eigenen Eltern, aber wirklich dieses Verständnis dafür zu machen, es auch nicht als oh, willst du jetzt wieder angeben, weil du schlau bist? Nein, sondern ich möchte einfach dafür pitchen, wenn man sich selber kennt und ich lerne mich gerade auf eine Weise kennen, die ich nie für möglich gehalten habe, kann man im Leben viel, viel mehr bewegen und es macht auch viel mehr Spaß.
Ich glaube, jetzt steigen wir mal ein in die Hacker School und nehmen mal genau das Paket mit, weil ich bin froh, dass sich das Gespräch so entwickelt hat. Ganz viele Überraschungspakete, die du auch hier für mich mitgebracht hast. Und beschreib uns doch mal einen ganz normalen Dienstag der Hacker School. Also nehmen wir mal vielleicht den letzten Dienstag, wenn du dich erinnern kannst.
Guck der mal Moment, in deinen Kalender. Wo man unauffällig schnell in den Kalender klickt. Oh, ist das geil.
Ja,
das
geht bei Vorortterminen
ja gar nicht. Oh, das war ein sehr interessanter Tag. Wobei, da waren tatsächlich nur Abstimmungen und mein Mann war zu Hause. Nicht zu Hause.
Also, gut, aber Day in a Life bei, genau, bei der Hacker School, damit wir wirklich gutes Bild haben, was ihr ganz konkret tut.
Also, meine Tage sind immer unterschiedlich, aber ich bin auch gar nicht der Kern der Hacker School, sondern tatsächlich eher so die Rampensau, das Gesicht nach draußen und die, die sich immer verrücktere Sachen ausdenkt und das jetzt mit dem Team dann wirklich cool entwickelt. Was wir in der Hacker School machen, ist, junge Menschen für Programmieren zu begeistern und insgesamt für digitale Fähigkeiten wirklich abzuholen. Wir experimentieren gerade mit einem Kurs auch, wo es um Fake News Detection geht, um wirklich mal zu sagen, was brauchen junge Menschen, um sich gut zu verorten. Also erstmal keine Angst vor Technik und da fangen wir an. Und das machen wir jeden Tag. Wir gehen virtuell in Schulklassen, das heißt, die Kids sind vor Ort, wir schalten uns zu, im Verhältnis 1:6. Also wenn eine Klasse 30 Kinder hat, kommen wir mit 5 ITlerInnen und einem, wir nennen sie Team Inspirer von uns, der die den Kurs leitet, die Gruppen einteilt und dann dafür sorgt, dass die ITlerInnen mit 6 jungen Menschen gemeinsam 3 Stunden programmieren, eine Website bauen, ein Spiel unterschiedlich und danach darüber erzählen, was sie beruflich machen und warum. Und den Kindern zeigen, dass man mit KI auch programmieren kann, beziehungsweise worauf man achten muss. Da haben die ITlerInnen genauso viel von wie die Kinder, weil die Kinder fragen nach. Sie müssen also erklären, sie müssen begeistern. Sie müssen wirklich zusehen, dass am Ende was Cooles rauskommt und dass die jungen Menschen in die Selbstwirksamkeit kommen. Ja, und das wollen wir so mit einer 750.000 Kinder im Jahr machen in Schulklassen. Das ist so ungefähr die Zielzahl.
Wow.
Ganzer deutscher 7. oder 8. Jahrgang. Und ich hoffe, damit sehr viel Verständigung und Begeisterung verteilen zu können.
Kommen die Schulen auf euch zu inzwischen oder seid ihr eher auf so einer Roadshow unterwegs und versucht Werbung zu machen für eure Aktivitäten, für eure Mission, für eure Initiative?
Mal so, mal so. Also es gibt auch Schulen, die auf uns zukommen. Richtig cool. Wir sind aber auch gerade dran, mit den ersten Bundesländern, mit den Kultusministerien wirklich zu verhandeln, wie wir das hinkriegen, dass wir flächendeckend in die Schulen reinkommen. Da gibt es erste ganz tolle Ansätze, weil wir können, also jede Schule einzeln anzurufen, ist einfach ein Ressourcenproblem und es macht es auch nicht gerade schneller. Und wenn wir sagen, wir sind aligned mit euren Kultusministerien, die wollen das gerne, hier ist das Anschreiben von denen oder die rufen sogar dazu auf, sich selber zu melden, dann haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel. Und ich möchte so schnell wie möglich, also auch organisch wachsen. Ich will meine Hacker School nie wieder so überfordern, wie ich es aus Versehen mal gemacht habe. Aber ich möchte trotzdem so schnell wie möglich zu den Kindern kommen, weil ein mündiger Umgang mit KI ist, glaube ich, da zählt jeder Tag, den wir sie früher erreichen können. Und von daher, also wir erarbeiten gerade die schnellsten Prozesse.
Zu den Inhalten kommen wir natürlich auch gleich noch. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wie ist das denn jetzt mal ganz profan gefragt, auch finanziell? Also müssten die Schulen bezahlen, die eure Dienstleistung, eure Angebote? Gibt es da Fördertöpfe? Gibt es Stiftungen? Gibt es gemeinnützige Einrichtungen, die das irgendwie pushen, unterstützen, begleiten, wie auch immer?
Wir sind mittlerweile tatsächlich, wie ich finde, eins der coolsten Sozialunternehmen, die es gibt. Natürlich funktioniert nicht immer alles, aber wir haben richtig tolle professionelle auch Prozesse bei uns eingeführt. Also, for setting the scene. Ich habe 80 Leute ungefähr auf der Payroll. Davon sind 2 Dutzend Werkstudierende, die die Kurse geben. Der Rest sind Menschen, die zwischen 20 und 40 Stunden, also es ist kumuliert ungefähr 40 Vollzeitkräfte, die bei der Hacker School ja offiziell beruflich geilen Scheiß machen und dafür
in Lohn und Brot stehen.
Genau so ist es. Ich brauche dieses Jahr konkret 3 Millionen Euro. Auch weil wir ja gerade normal sind, wir ein bisschen drunter, aber wir haben gerade noch ein ganz tolles Förderprojekt bekommen, wo wir unser gesamtes Datenmodell neu aufsetzen können, Agentic AI integrieren und all so ein Schnulli, damit wir wirklich die Grundlagen schaffen, auch mit weniger Menschen richtig cool skalieren zu können. Das ist halt ja einfach so eine Größenordnung, die man im Blick haben muss, weil 60%, gut 60% unserer Gelder sind Stiftungsgelder, also wo uns große Partner unterstützen, Soziallotterien, unterschiedliche Stiftungen. Wir haben ungefähr so ein Viertel, also 25% Unternehmensspenden, die eben halt auch sehen, geil, ihr kümmert euch um den Nachwuchs und das finden wir richtig gut. Wir haben ein bisschen öffentliche Gelder, ja, und sehen halt tatsächlich zu, und das ist auch manchmal ein bisschen nervig, dass wir wirklich immer rollierend vorfinanziert sind. Also das ist tatsächlich, ich habe 3 Menschen, die tatsächlich nur auf Förderungen und Finanzplanung arbeiten. Und anders kriegst du es auch ganz schwer gestemmt im Moment. Also wirklich einen Geschäftsbetrieb zu entwickeln, das haben wir noch nicht gemacht. Aber wir stecken sehr viel Energie da rein, auch den Zweckbetrieb größer zu machen, dass man wirklich sagen kann, hey, Unternehmen, Hochschulen, könnt ihr das, was wir machen, als Dienstleistung quasi einfordern, dass ihr uns nicht nur Leute stellt, sondern auch noch ein paar Euronen drauflegt. Aber die Schulen halten wir kostenfrei. Ich glaube, sonst würde sich das noch viel länger ziehen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also nur, dass wir dieses Bild auch mal ganz präzise und klar hier gezeichnet haben. Ja, nicht, dass Frau Müller Klasse 8c gucken muss, wo sie denn jetzt irgendwie die Euros zusammenkratzt, um eben bei euch programmieren lernen zu können oder beziehungsweise, dass die Kinder das dort erlernen. Das heißt, ihr habt vor allen Dingen auch ITler beschäftigt, die die Skills mitbringen oder sind da nochmal dritte Parteien irgendwie eingebunden?
Das ist das Coole, das ist die Magic der Hacker School. In meinem Team haben wir alles auch ein paar ITler, aber tatsächlich wenige. Wir haben, du musst dir die Hacker School so vorstellen, wir hebeln mit den 80 Leuten, die bei mir auf der Payroll sind, ungefähr, was weiß ich, 1.500, 2.000 ehrenamtliche ITlerInnen, die dann die Kurse geben. Ich habe auch ein eigenes IT-Team bei mir. Also da ist ein großartiger Wirtschaftsinformatiker drin, ein ITler. Ich weiß gar nicht, was die offiziell alle von Haus aus so ganz offiziell angegeben haben wollen. Aber wir haben tatsächlich ein IT-Team, wir haben ein Finance-Team, Kommunikationsteam, ein Team, was sich um die Schulen und was sich um die Unternehmen kümmert. HR haben wir oder People and Culture, wie wir es nennen. Also es ist tatsächlich ein kleines und feines Unternehmen, was durchaus auch mit Wachstumsschmerzen, Herausforderungen zu tun hat, aber was, wo ich für jeden einzelnen der Menschen, die bei uns arbeiten, beide Hände, Füße und das Hinterteil ins Feuer legen würde.
Und das heißt, die Menschen, die also wirklich die Skills dann vermitteln, das sind ehrenamtliche Kräfte. Wie kommt ihr quasi, wie breitet ihr da euer Netzwerk aus? Also du musst ja nach allen Richtungen hin Netzwerke aufbauen. Also nicht nur in die Politik gehen, an die Schlüsselstellen, um eben an die Schulen ranzukommen, sondern auch entsprechend an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wie gelingt dir das oder wie gelingt euch das?
Hätte mein Tag 48 Stunden, ich würde auch die locker voll kriegen.
Ja, ich habe die Idee, ja.
Aber Jule, genau, das ist tatsächlich, das ist im Moment unser Sweet Spot, wo wir wirklich ran müssen. Also es ist total einfach, Menschen für uns zu begeistern. Und dieses, oh, geniale Idee, ja, danke, weiß ich, mach dir jetzt mit. Also das ist tatsächlich dieser Übergang und das ist auch kein Blaming oder Fingerpointing. Du weißt selbst, dass die Zeit für Unternehmen gerade aus unterschiedlichen Gründen massiv herausfordernd ist. Und da wirklich dazu zu kommen, wie kriegen wir die Unternehmen dazu, dass die wirklich uns die Bude einrennen und uns mit Inspirern bewerfen, Ein Beispiel, was extrem toll funktioniert, ist die Haute-Wieck, ist bei der Technikerkrankenkasse. Die haben einfach gesagt, jeder Azubi macht 6 Kurse, jeder Duali macht 5. Und das organisiert er auch selber. Wir finden das mega. Also seht das als Teil der Ausbildung und los geht's. Die haben mit uns, was weiß ich, 600-700 Kinder schon erreicht. Und genau solche Modelle intensiver noch zu verbessern, dass die intrinsische Motivation auch von den Unternehmen oder den Hochschulen, wo wir Seminare vereinbaren und dann geben die Studis bis zu 10 Kurse, kriegen 3 Credit Points. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz wichtige Unterschied, den wir dann machen können. Es ist nicht nur, Geld geben und Social Pad, sondern wirklich aufzuzeigen, dass diejenigen, die sich bei uns engagieren, selber einen richtigen Mehrwert haben.
Ja, richtig davon profitieren, und zwar auf Individualebene, aber auch auf Unternehmensebene, weil ich meine, das ist ja schon wirklich ein soziales Engagement at its best, ja, was ich ja auch in Richtung Employer Branding, Markenbildung komplett nach außen nutzen kann. Hast du da Beispiele? Eins hast du genannt, Techniker, auch andere vielleicht, die das wirklich in ihr Markenschaufenster stellen?
Ja, also gibt also auch ganz spannende Projekte, wo wir gerade dabei sind, zu entwickeln, wie wir mit einem großen Energieversorger aus Baden-Württemberg zum Beispiel, wie wir da Lösung finden, dass wir auch mehrere Azubis einmal so aufschlauen, dass die sich da richtig, richtig fit fühlen und dann wirklich zu sagen, so, und jetzt gucken wir mal gemeinsam nach Schulen. Also es gibt ganz tolle, nehmen wir zum Beispiel BVG aus Berlin. Also die können halt nicht spenden, ist ja ein überwiegend öffentliches Unternehmen. Aber die haben bei ihren Auszubildenden richtig ein Stein im Brett. Also im Sinne von, das wollen wir gerne machen und wir können da auch Werbung für Ausbildung machen. Oder wir arbeiten seit Ewigkeiten in Hamburg mit Otto.
Das Employer Branding, absolut.
Beiersdorf, also die üblichen Verdächtigen, die sich gerne und gut engagieren und wirklich einen Unterschied machen wollen. Ja, da gibt's viele und wir brauchen noch viel, viel mehr und auch noch viel Verbindlichkeit im Engagement.
Also das heißt, ich höre, das Bottleneck sind eher die Unternehmen zu finden, die sich beteiligen, also in Form von Menschen, die über die Kompetenzen, die Skills verfügen, um die dann wieder weiter zu vermitteln. Oder ist der Eintritt in die Schullandschaft tatsächlich noch schwieriger?
Ich würde Stand heute sagen, mit den Schulen, das kriegen wir einfacher skaliert, weil wir auch da ganz viel guten Leumund haben und eben halt auch im Austausch mit Kultusministerien sind. Wirklich die große Herausforderung ist, das ist an sich auch ein Paradoxon, wie kriegst du Ehrenamt planbar skalierbar? Weil ich kann ja nicht sagen, wenn ich im Dezember jeden Tag 10 Schulklassen haben will, ich sage Ende November, oh, mir fehlen aber noch 500 ITlerInnen, komme ich ja nicht klar. Also muss ich vorplanen. Und das Commitment zu kriegen, wir haben es auch über ESG versucht, das ist ja aktuell leider kein Thema mehr, wirklich zu sagen, wie viele Kinder willst du mit uns erreichen? Kriegen wir es hin, dass sich 200 Menschen pro Quartal engagieren dürfen mit einer großen Unternehmensberatung? Das hat bisher alles noch nicht 100%ig geklappt, wirklich diese Verbindlichkeit reinzukriegen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir damit das Bild in Deutschland nochmal verändern können. Machen statt motzen. Diese Selbstwirksamkeit und damit auch die Zuversicht, das, was ich in meinem Circle of Control oder Influence oder wie das Ding heißt, wirklich bewegen kann. Dazu gehört Engagement und damit kann ich für Kinder Zukunft zeigen und da wirklich mehr aus der beobachtenden und auch ihr seid toll Rolle zu, na klar sind wir dabei und ich habe noch 10 Leute für dich, ach, das wäre toll.
Wie alt sind die Kinder, die ihr beglückt, sage ich mal? Also was sind so, gibt es so einen Korridor, wo ihr sagt, da macht das richtig Sinn oder sagt ihr, ehrlicherweise ab Klasse 1 kann man das schon machen?
Die früheste Anfrage, die ich hatte, wie kann ich mein Kind digital fördern? Ich bin schwanger. Ich habe gesagt, nimm dir einen Tee und entspann dich. Das ist das Beste, was du tun kannst. Also Fokus ist bei uns 11 bis 18, also weiter für eine Schule letztendlich. Mhm. Kommt daher, dass wir nicht mit Sozialpädagogen arbeiten, sondern halt mit echten ITlerInnen. Und die sind auch manchmal so ein bisschen rough around the edges und zauberhaft, weil sie so authentisch sind. Und im Schwerpunkt würde ich sagen, versuchen wir 7., 8. Klasse reinzugehen, also 13, 14, dass wir halt bei den Mädchen noch nicht alle Fälle davon schwimmen hatten, sondern wirklich noch Einfluss nehmen können, aber die Kinder trotzdem schon so weit sind, dass sie eine Idee haben, was sie beruflich vielleicht in Erwägung ziehen könnten und du über Feuerwehrfrau oder egal, Pilot raus bist, das ist ein ganz gutes Alter.
Stichwort Frauen oder Mädchen in dem Falle. Ist es noch eine Herausforderung, die zu motivieren oder die überhaupt dafür eine gescheite Abdeckung zu sorgen? Oder würdest du sagen, das ist rum, Jule, ganz ehrlich, das verteilt sich gleichmäßig über Jungen und Mädchen das Interesse?
Ich glaube, das Problem ist nahezu größer denn je. Weil wir sehen, also auch ein anderes Buch, für das ich immer gerne Werbung mache, ist Allein mit dem Handy, Daniel Wolf oder Wir verlieren unsere Kinder von Silke Müller. Da wirklich reinzugucken, was bei Social Media mittlerweile an Schaden in Kindergehirnen angerichtet wird, das ist sehr, sehr groß. Und man sieht wenige Influencerinnen, die sagen, ey, Hacken ist cool, geh mal in den Bereich, mach mal IT. Wir haben Bewegungen wie Tradwives oder so völlig absurde Momente, wo jeder, der sagt, ey, ich bin für Frauenrechte auf die Straße gegangen, wenn er sich fragt, wo eigentlich die Zeit geblieben ist. Also ich glaube, es ist heute wichtiger denn je, diese frühe Begeisterung für Berufe, wo auch wirklich Geld verdient wird, wo man gestaltet, wo digitale Veränderungsprozesse laufen, die so früh wie möglich in die Kinderköpfe liebevoll reinzutrommeln, auch eben halt Mädchen zu zeigen. Das ist, wenn du Familie und Beruf vereinen willst, ein extrem tolles Feld. ITlerInnen können arbeiten, wo sie wollen, wann sie wollen, was sie wollen. Naja gut, das ist marginal überzeichnet. Aber du hast halt eine ganz andere Flexibilität und du verstehst, worum es geht. Und Entscheidungen werden immer da getroffen, wo Geld ist. Und das würde ich mir wünschen für Gleichberechtigung, dass wir viel mehr Frauen in diese Bereiche kriegen. Und das ist noch ein sehr langer Weg.
Also ist das, du sagst auch immer, die Gebärmutter steht mir nicht im Weg beim Programmieren. Ist das auch nochmal so eine besondere Mission, die dich kickt? Oder sagst du, ehrlicherweise ist für mich jetzt der feministische Aspekt nicht der wichtigste? Würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen bei dir.
Es ist der wichtigste, das weiß ich nicht, aber es ist ein sehr wichtiger. Ich habe ja selbst einen Sohn und eine Tochter, ich möchte, dass die beiden die gleichen Chancen haben. Und das einfach immer noch zu sehen, dass dem einfach nicht so ist, ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich würde es aber erweitern um den Aspekt, wir sind so eine, besonders in Hamburg, so eine bunte Stadt. Ich liebe bunt. Wir hatten einen wunderbaren Syrer bei uns mit seinem Sohn für 3 Monate, für 3 Jahre wohnen tatsächlich. Meine Kinder haben zu Mo Opa gesagt, sagen sie heute noch. Und ich möchte, dass nicht nur die Mädchen in diese Berufe reinkommen, sondern dass auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder, sei es from abroad oder direkt auch hier aus der Umgebung, dass die Chancen haben. Und das wirklich, wirklich weiterzugeben und zu zeigen, ich kann das können über Selbstwirksamkeit, das ist für mich eine wahnsinnige Triebkraft. Ich glaube an Fairness.
Noch eine Frage zu dem Inhalt, den ihr macht. Ihr führt ja das Wort Programmieren auch sehr, sehr explizit und prominent im Titel. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, naja, ganz ehrlich, mit KI, ist das denn noch so ein Geschäftsmodell? Ja, Programmieren, das muss man das heute noch lernen? Ich sag nicht meine Meinung, du lachst schon. Ist das nicht was, was wir ehrlicherweise den Systemen schon bald überlassen können? Geht es nicht um viel allgemeineres IT-Know-how, Skills in dem Umgang auch mit künstlicher Intelligenz? Fasst ihr das weiter oder sagst du, nee, also das Programmieren sollte schon möglichst breit auch nochmal erlernt werden?
Ich liebe die Frage.
Geht so ein bisschen in die Richtung wie, müssen wir noch Englisch und Französisch lernen? Mal ganz ehrlich, wir haben DeepL und andere Tools demnächst. Und ich bin gespannt, was du dazu denkst.
Ich erweitere die Frage noch um einen anderen Punkt. Es kam neulich sogar die Diskussion auf, die Kinder tippen doch nur noch. Lohnt es sich noch, eine Handschrift zu erlernen? Das Spannende ist, Jule,
genau, geht alles.
Es geht alles in diese Richtung. Es ist total traurig, dass wir Digitalisierung in erster Linie denken. Was müssen wir denn alles nicht mehr lernen? Menschen sind so faul und bequem. Und das ist so schade. Durch das Erlernen der Handschrift formt sich die Sequenzialität im Gehirn. Also das ist etwas, wo du wirklich mit was kommt, in welcher Reihenfolge. Das hat einen viel größeren Impact als kann ich sowieso nicht lesen. Sondern es ist halt eine Grundlage. Und für mich ist Programmieren, weshalb ich tatsächlich immer darauf dränge, dass das, was wir tun, mindestens 50% Programmieren ist. Für mich ist es digitales Krabbeln. Also es ehrt mich ja zu sagen, mit so einem Hackerschool-Kurs, danach können sie das. Aber wenn du mal guckst, jedes Kind krabbelt, bevor es läuft, fast jedes Kind. Und die auch von überambitionierten Eltern sofort auf die Füße gestellt werden, haben häufig mit Hüftdysplasien zu kämpfen, weil durch das Krabbeln sich auch die Hüfte nochmal anders ausprägt. Und das ist das, was ich möchte. Man lernt fortzukommen, man lernt Bewegung zu begreifen. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich, wir programmieren nicht mehr so wie vorher. Und da geht auch vieles weiter. Aber wenn ich Ich muss doch den Anspruch haben, dass ich nicht nur Lemminge erziehe, die ohne KI komplett unfähig sind, überhaupt was zu gestalten, sondern es braucht Menschen wie meinen Mann. Und ich bin größter Fan von ihm, hast du vielleicht gemerkt. Der arbeitet mit KI so smart zusammen und sagte auch, er braucht ein Testkonzept, der spricht nur Python, was weiß ich, er braucht es aber in C, lässt sich das rauswerfen, guckt sich das an, sagt, das kann nicht funktionieren, das musst du überarbeiten, lieber Chatbot, egal. Und er sagte auch noch, tut mir leid, ich lerne noch, andere haben diesen Workaround gewählt, was hältst du davon? Mein Mann baut sich jetzt KI-Agenten, um es auszuprobieren und sagte nach dem Wochenende, okay, das waren jetzt nicht nur 2 Stunden, sondern 2 Tage, ich bin noch nicht halb fertig, aber jetzt weiß ich, was Azure alles nicht kann, als Beispiel. Und genau das, keine Angst, reingucken, Sachen erproben und so viel verstehen, dass ich zumindest weiß, wohin ich gucken muss und wie ich damit arbeite. Ich glaube, wir brauchen mehr ITlerInnen als je zuvor, weil wir Menschen brauchen, die Daten verstehen und die damit mündig arbeiten können.
Also diese Abkürzungsschleife können wir nicht gehen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wir lassen mal das Festnetz aus. Wir gehen gleich zum Smartphone und dazwischen das... Brauchen wir nicht mehr, ja. Wir lassen so 1-2 Evolutionsstufen aus, ist auch viel bequemer. Und naja, die Diskussion ist ja ongoing. Ja, wir sehen es jetzt auch, dass viele sagen, in den großen Unternehmensberatungen werden angeblich keine Junioren mehr eingestellt, weil das alles KI kann. Blöd, wenn wir dann ein paar Jahre später feststellen, dass genau diese Einstiegskompetenzen, surprise, surprise, fehlen. Und in der Analogie bleibend wäre das ja jetzt auch die Überlegung, war natürlich provokant. Ich bin da auf deiner Seite, zwar stühle eine Meinung an der Stelle. Nur es ist verführerisch, so drauf zu schauen und zu sagen, wozu braucht man das noch?
Du, ich hatte neulich einen tollen Vortrag von der Vanessa Laszlo gehört, wäre auch eine Empfehlung, sie mal hierher einzuladen. Die sagte, you can't read about push-ups. Also, das ist halt einfach, du musst Sit-Ups oder whatever Megasatz selber machen. Ja, ich bin auch nicht sicher, ob der von ihr war oder zitiert, aber da habe ich den her.
Er ist gut.
Da das wirkliche Leben immer noch zwischen Menschen stattfindet, müssen wir uns, glaube ich, echt immer wieder überlegen, welche technischen Erleichterungen helfen uns wirklich besser zu werden und welche machen uns dümmer. Wenn ich KI nur dazu nutze, Wissen zu reproduzieren oder mir selber die Lernchancen zu nehmen, dann ist das fatal. Ich sage das in jedem Vortrag, den ich vor Kindern halte. Seid nicht blöd. Wenn ihr KI nutzt, um zu bescheißen, betrügt ihr vielleicht auch eure LehrerInnen. Völlig egal, also nicht völlig egal, das macht man nicht. Aber was macht ihr? Ihr schleicht euch eine gute Note? Könnt ihr euch drüber freuen? Ihr wisst doch selber, dass ihr es nicht drauf, also dass ihr es nicht so abgeliefert habt. Was aber viel schlimmer ist, ihr betrügt euch selber darum, die Sachen zu lernen. Nutzt KI, um euch zu challengen, um fass mir das anders zusammen, stell mir Testfragen, fordere mich heraus, um es zu nutzen, um selber besser zu werden. Alles andere ist eine sehr unmündige Haltung, so meine Einstellung.
Ja, und wenn wir jetzt ins, in Anführungszeichen, Erwachsenenalter übertragen, wenn wir KI vor allen Dingen dafür nutzen, noch schneller an das Netflix-Programm zu kommen oder noch früher. Ja.
Kann man machen.
Ist die Reise auch vorgezeichnet.
Muss man aber nicht.
Gut, wir wollen, darf jeder für sich selbst entscheiden. Du hast, ich glaube, wir haben jetzt ein sehr, sehr plakatives Bild. Also ich kann das für mich zumindest sagen, von eurer Arbeit, von deiner Arbeit, von der Arbeit der Hackerschool. Du hast das schon ein bisschen angedeutet. Wir sind ja eingestiegen mit dir als Mensch, wie du unterwegs bist, mit welchen Ambitionsniveaus du auch mit dir selbst verhandelst. Und immer wieder fiel der Satz, ich habe das System überfordert. Wir sind hier bei Good Work. Ich möchte natürlich auch ein bisschen was verstehen, wie ihr miteinander es aushaltet, wie ihr es organisiert, wie ihr strukturiert seid bei der Hackerschool. Also ich habe verstanden, 80 Menschen in Summe seid ihr, also 80 Köpfe insgesamt übersetzt, etwa 40 Vollzeit-Äquivalent entspricht das. Seid ihr remote aufgestellt oder gibt es sowas wie das Hackerschool-Büro?
Yes, beides. Also wir sind Remote First Company. Beides. Wir haben tatsächlich Leute von überall weg, sagt man hier. Ne? Genau. Aber wir haben auch, wir sitzen direkt gegenüber von Michel, haben wir ein kleines Büro, wo auch die Hamburg Gang sich immer wieder zum Arbeiten trifft. Wir treffen uns im Moment 3-mal im Jahr im ganzen Team. Die kleinen Teams treffen sich auch immer noch davor. Tja, wie sind wir aufgestellt? Das Lustige ist, das kann ich dir heute gar nicht so genau sagen, weil wir gerade in einem ganz spannenden Organisationsentwicklungsprozess sind, weil wir gesehen haben, so wie wir vorher aufgestellt waren, dass halt Unternehmensteam und Schulteam und Impact-Team alle super nebeneinander herlaufen, dass wir, wenn wir wirklich auf die Kernwertschöpfung gucken, dass wir das überdenken müssen. Und wir haben jetzt gerade drei große Projekte da nebeneinander laufen. Das eine ist halt eben wirklich, hat den Namen HackOps, weil wir nennen ja Sachen immer komisch, dass wir unsere Strukturen und Prozesse wirklich neu aufsetzen und Agentic AI einbauen und alles weitere, also wirklich das, was sich automatisieren lässt, das tun. Das zweite ist, wo das direkt andockt, ist, wie stellen wir strukturiert die Organisation auf? Gehen wir wirklich in Richtung einer ambidextren Organisation, die halt eben zwei Bereiche hat? Einen explorativen, wo wir wirklich Sachen pilotieren.
Experimentieren.
Genau.
Mhm.
Und pilotieren, und eine Matrix, wo wir zum Beispiel Regionen oder bisherige Teams gegeneinander laufen lassen oder eben Produkte, wie kümmern wir uns um Schulen oder außerschulisch? Und das ist tatsächlich, da haben wir Gott sei Dank wirklich auch tolle Unterstützung mit der Unternehmensberatung und beleuchten dann in noch einer weiteren Unterstützung wirklich, wie treffen wir Entscheidungen. Wir sind sehr offen, wir haben ein tolles Vertrauensverhältnis, aber also auch was wirklich die Schnelligkeit von Entscheidungen anbelangt, da wollen wir auch noch besser werden. Und von daher, dieses Jahr und wahrscheinlich auch das nächste wird sehr, sehr stark in der, ja, in der Optimierung und darin liegen, dass wir uns die Hackerschool bauen, in der wir vielleicht nicht alle alt werden wollen, aber schon so einige.
Hört sich für mich jetzt so an, dass ihr da auch sehr stark auf Dezentralisierung gesetzt habt, beziehungsweise Selbstorganisation, und dass ihr jetzt wieder so ein Stück weit am Überlegen seid, wie ihr das vielleicht organisatorisch auch anders darstellen könnt, das Stichwort Matrix viel, Entscheidungsstrukturen. Was ist das Thema? Wie spielt das in das Thema Leadership rein? Du bist CEO. Was gibt es sonst für Führungsebenen bei euch? Habt ihr sowas wie Führungsebenen? Oder sagt ihr, nee, darauf verzichten wir? Wir haben rollenbasiertes Arbeiten. Was ist da euer Ansatz?
Wir haben tatsächlich gesehen, dass dieses rein rollenbasiert ranzugehen, wir haben sogar überlegt, können wir vielleicht auch Holacracy bei uns abbilden oder Sociocracy. Es kommt immer mehr der Ruf auch nach mehr Führung, klarerer Führung, was für mich halt eben dann auch diesen spannenden Impuls gegeben hat, auch wirklich zu sagen, so, und jetzt lerne ich über Leadership, was da draußen verfügbar ist. Ich habe es natürlich gleich übertrieben und drei Sachen gleichzeitig gelernt, aber ist egal. Das ist halt, ja, that's me, hallo. Aber tatsächlich da nochmal mehr reinzugehen und auch in diesem Sinne von clear is kind, wirklich ganz, ganz gemeinschaftlich auch zu sagen, wie wollen wir Dinge entscheiden. Wir haben an diversen Stellen jetzt auch einen Advice-Prozess etabliert, was auch die Verantwortung der Entscheidung von den Leuten runternimmt. Und ich meine zu sehen, dass dadurch auch die Beiträge nochmal viel, viel inhaltsreicher gestaltet werden, weil man ist ja nicht in der Verantwortung, seinen Punkt durchkriegen zu müssen, sondern man kann wirklich gemeinschaftlich das erarbeiten. Und das ist tatsächlich, also in Leadership zu investieren, in Prozesse zu investieren und wirklich zu gucken, wie man auch dort, weil es menschelt immer, wo Menschen miteinander arbeiten, klare Prozesse baut, das ist gerade ein riesiges Thema bei uns.
Entlastung bei der Entscheidungsfindung, weil man es rückdelegiert an einen Prozess oder weil es an bestimmte Einrichtungen oder Personen wieder zurückgespielt wird, das kam jetzt so ein bisschen kurz rüber,
ja,
würde ich gerne noch besser verstehen.
Kann ich dir ganz konkrete Beispiele geben? Also es geht ganz konkret um mich. Also es ist etwas...
Eben, ich dachte mir sowas, deswegen frage ich dafür.
Ich möchte keine Organisation haben, die nach dem Prinzip funktioniert, wo ich stehe, ist vorne. Sondern wirklich, ich habe so tolle Leute bei mir. Die sind so viel smarter als ich an so vielen Stellen. Die können Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Ich bin auch cool und ich kann das alles zusammenhalten. Aber diese Stärken wirklich mit reinzuholen, das ist so begeisternd zu sehen und auch da viele Freiheiten zu geben. Auf der anderen Seite ist es halt auch was, was macht Leadership teilweise aus? Entscheidungen unter krassester Unsicherheit und das auch auszuhalten, das ist nicht schön. Und auch zu sagen, ich kann das gar nicht ganz abschätzen, was dabei rauskommt. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, wir haben uns unterschiedliche Organisationstypen angeguckt. Wollen wir eine Soziokratie bei uns bauen oder wollen wir eine funktionale Organisation bauen? Und sind halt wirklich dazu gekommen, auch in einem Beratungsprozess durch die ganzen Teamleads, weil das ist die eine Führungsebene, die wir haben, zu sagen, so wie auch uns die Unternehmensberatung das vorgestellt hat, halten wir eine ambidextre Organisation für sinnvoll. Wir organisieren also den Exploit-Bereich als Matrix. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das genau so. Hätte ich es nicht überzeugend gefunden, hätte ich es gechallenged. Aber da eben wirklich, ich lasse mich auch von dem Team beraten, aber nehme die Verantwortung der Entscheidung zu mir.
Ich mache mal eine ganz kurze Klammer für die wenigen oder einigen, ich weiß es nicht, unsere Hörerinnen, die mit dem Begriff der Ambidextrie noch nicht viel anfangen können. Die Beidhändigkeit übersetzt, ja, auf der einen Seite exploit, auf der anderen Seite explore, nämlich auf der einen Seite die Prozesse, Strukturen idealerweise skalierbar nutzen, um Wertschöpfung voranzutreiben und auf der anderen Seite neue Felder zu explorieren, zu erschließen. Und das ist logischerweise gekoppelt auch an sowas wie, du hattest es erwähnt, pilotieren. Ich glaube, das ja. macht Sinn, das hier nochmal zu sagen. Es ist ganz interessant, weil es gibt ja sowas wie so eine Pseudo-Selbstorganisation und da diese Falle tappen Unternehmen, und das sage ich jetzt nicht mit Häme, sondern ich glaube, das ist eine sehr häufig oder weit verbreitete Dynamik, dass man dann so die kleingewichtigeren Themen schön in Selbstorganisation in den Kreisen kursieren lässt oder in den Zirkeln, in den Teams, um dann aber die gewichtigen Entscheidungen wieder rückzudelegieren. Ja, und dann landet dann sooner or later doch alles wieder an einer Hierarchie-Ebene, in dem Fall bei dir beispielsweise. Das heißt, ihr habt das auch für euch erkannt, habe das abgebildet durch Entscheidungsprozesse und seid da ein ganz gutes Stück vorangegangen.
Wobei wir haben noch einen großen Weg vor uns. Also es ist halt einfach so, dass wir sehen, ich bin auch diejenige, die haftet, auch alleine. Mhm. Und
auch das
ist halt etwas, wo ich sage, ich behalte mir an der Stelle auch im Zweifel ein Veto vor in unterschiedlichen Punkten. Aber wo wir gerade sind, ist wirklich zu sagen, klarere Rollenbeschreibung, klarere Prozessbeschreibung und auch wirklich mal durchzudefinieren, wer entscheidet wo was, weil teilweise haben wir da Unklarheiten mit, heißt ja, das entscheidet Julia und ich wusste noch nicht mal, dass ich da irgendwas zu entscheiden hätte.
Ach ja.
Oder auch umgekehrt, ich denke, ja, in die Richtung sollen wir gehen, ja, nee, aber das müsste doch eigentlich ich entscheiden können. Und das wirklich nochmal zu klären, keiner will was Böses, alle haben das Ziel vor Augen und es sind wundervolle Menschen, aber da haben wir eben halt genau diesen Arbeitsbedarf.
Jetzt seid ihr in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs oder vielleicht auch nicht als übliche wirtschaftliche Unternehmen, die ja im Moment sehr stark getrieben sind durch Krisen. Inwieweit schwappt dieser Vibe auch in die Hackerschool rein? Also ist das etwas, wo ihr sagt, naja, wir sind ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt und wir sind da eigentlich von dem normalen wirtschaftlichen Kreislauf ein bisschen entkoppelt oder eben genau gerade nicht?
Also beides. Auf der einen Seite, wenn man das so ein bisschen schräg formulieren will, sind wir natürlich auch Corona-Gewinner, weil mystischerweise ist da ja klar geworden, dass so auch Digitalisierung, es ist faszinierend, aber das hat schon, das hat schon so seinen Sinn. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch wirklich ziemlich gruselig, dass wir, wenn man sieht, was zum Beispiel in Amerika passiert ist, dass ganz viele NGOs über Nacht quasi ohne Geld dastanden. Ich hoffe, dass das in Deutschland auch rein rechtlich gar nicht ganz so möglich ist, aber man muss im Zweifelsfall auch mit Herausforderungen rechnen. Wir sehen, wenn es Unternehmen nicht so gut geht, ist das auch mit dem, klar, spende ich dir 1.000, 5.000 Euro, auch nicht ganz so einfach. Wir haben ja selber wenig, womit wir Geld verdienen können, weil die Kinder können wir nicht bitten, die Schulen auch nicht. Und da wirklich zu sagen, deshalb will ich auch unbedingt über die intrinsische Motivation für die Unternehmen gehen, auch da nochmal uns unabhängiger zu machen.
Den Mehrwert.
Ja, genau. Also es ist schon, wir kriegen die Krisen genauso mit wie alle anderen Unternehmen. Wir werden mit als erstes, oder Gemeinnützigkeit wird häufig als erstes weggecuttet. Also das ist nicht zu unterschätzen. Die Zeiten sind tough.
Und da wirklich auch nochmal zu sagen, du willst ja nicht rumgehen und betteln.
Nein.
Ja, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja wirklich, wenn wir es mal auf den Punkt bringen, durchaus doch einen Mehrwert verkaufen in den Unternehmen.
Für mich ist es ganz ehrlich, auch wenn ich zum Beispiel mit Stiftungen rede oder mit Unternehmen, wir haben eine Lösung. Wir sind ein ganz großer Teil der Lösung, weil wir die Möglichkeiten schaffen, dass Unternehmen sich einbringen können, um junge Menschen für Zukunftsberufe zu begeistern. Ganz ohne Fachkräfte wird das hier nichts. Das müssen wir einfach klar haben. Und da wirklich zu sagen, euer Geld alleine wird nichts verändern. Aber wenn wir mit der Unterstützung, auch jetzt zum Beispiel mit Stiftung gesprochen, wir können den Impact generieren, den ihr sehen wollt. Also lasst uns zusammen reden, wie wir das machen können. Und wir haben auch schon mal es war eine wundervolle Stiftung, mit der wir gesprochen haben, die hatten andere Ziele als wir. Also auch gut, aber die wollten wenige Leute, aber die über einen längeren Zeitraum. Und das ist genauso wichtig. Wir wollen viele Leute, aber ehrlich gesagt, wir können sie nicht 3 Jahre an die Hand nehmen. Haben wir auch gesagt, das geht im Moment nicht. Aber vielen, vielen Dank. Wir bleiben im Austausch und ich hoffe tatsächlich, ganz konkret wird sich da jetzt ein Projekt ergeben. Aber es muss passen und wir sehen uns wirklich als Lösung und nicht als Problem.
Ja, es muss ja da absolut auch so ein Shift im Rohstoffdenken bei uns stattfinden in Deutschland. Also von, ich sag mal ganz plump gesagt, von Kohl zu Kopf. Ja, muss ja mal was passieren. Die Kohle von Kohle zu Kopf wäre ja nicht so schlecht.
Gehirn ist einer der wenigen Rohstoffe, die in Deutschland noch nachwächst. Viel zu wenig, aber das sollten wir gut behandeln.
Sehr schöner Punkt. Vielleicht so zum Ende unseres Gesprächs. Du bist, kann man sich vorstellen, eine echte Rampensau. Ich darf das sagen, in aller Liebe und Anerkennung. Und du bist medial zu bewundern. Zuletzt auf dem roten Sofa. Ist es für dich Energie spenden oder sagst du, naja, es gehört halt irgendwie zu meinem Job dazu?
Ich liebe es, über das zu reden, was wir machen. Ich glaube, sonst würde ich die Energie so auch nicht aufbringen. Ich habe auch Ben & Jerry's geliebt. Also so gesehen, ich bin eigentlich ein richtig guter Verkäufer, aber halt nur, wenn ich das Produkt wirklich mag. Also bin ich eigentlich gar nicht so gut. Also für mich ist das was, das war schon aufregend. Das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung, auch wie wenig Einfluss man im Zweifelsfall darauf hat, wenn man halt eben antwortet. Man hat ja nur die Möglichkeit zu antworten. Die Sendung gestaltet auch jemand.
Wer fragt, führt. Ja.
Ja, es war also eine super tolle Vorbereitung. Also die Redakteurin, die mich da durchgeführt hat, eine unglaubliche Frau, die auch tatsächlich durchgeboxt hat, dass ich im T-Shirt dahin kommen konnte. Das war vorher noch was mit, im Ersten dürfen wir keine Logos zeigen und keine Werbung. Und habe ich nur gesagt, ja, aber was machen wir denn dann? Weil ich habe ja gar nichts anderes anzuziehen. Und ihr findet mich doch ernsthaft auch nur cool, weil ich ja die Frontfrau der Hackerschool bin. Und nackt ist ja auch keine Lösung. Also wie kriegen wir es hin? Und die haben das, also da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Das wurde dann auch verstanden und das wurde auch möglich gemacht. Und ich habe sehr, sehr, sehr viele Rückfragen bekommen. Und oh, dass du Cello spielst, das wussten wir ja gar nicht. Und dass du Geige spielst. Also es war wohl auch ein bisschen persönlicher Einblick. So ähnlich wie hier heute. Also war aufregend und aber auch gehört dazu, ja.
Und es hört sich so an, dass es dir auch durchaus Energie gibt. Und wenn ich über die vielen, vielen Gespräche, die ich hier ja jetzt auch schon führen durfte, auch vor allen Dingen mit Menschen, die selbst eine Organisation vorantreiben, die eine Initiative irgendwie verantworten. Und dann fällt mir immer wieder der eine Satz ein von Lilly Rado, die war hier, die ist Unternehmerin, wirklich eine absolute Vertreterin der Hustle Culture. Und da gab es auch durchaus kritische Rückmeldungen, muss ich mal sagen. Ich kriege ja sonst nicht so viel Kritik, aber an der Stelle haben viele gesagt, oh, das war schon ganz schön heftig. Nur unter der Linie, wenn wir uns mal anschauen, was übrig blieb, bleibt mir ein Satz von ihr in Erinnerung. Und sie sagte nämlich in ihrem Leben immer, I don't take no for an answer. Ja. Also egal, wenn ich ein Nein kriege, egal. Das heißt nicht Stopp, sondern dann probier es nochmal anders. Ich erlebe das bei dir auch. Welches Nein wirst du in Zukunft erst recht nicht mehr akzeptieren?
Ja. Wir haben ja auch nochmal ein Buch geschrieben, Hack the World, a Better Place, mit der Karin Funk zusammen.
Ganz wunderbare genau.
Frau. Da haben wir ein Kapitel drüber, über die Ausreden, warum es nicht geht. Und was ich nicht mehr akzeptiere, sind Ausreden oder ohne zumindest ganz klar zu machen, die ist klar, dass das eine Ausrede ist. Ne? Also losing is not an option, sozusagen, succeed or die trying. Es ist für mich was, wo ich sehe, dass man Präsenz nicht mit Erfolg zwangsläufig, oder man sollte es nicht verwechseln. Es kann korrelieren, es muss aber nicht. Und ich merke, dass was, ich sag mal, uns Sozialunternehmerinnen oder ja, besonders vielleicht auch mir persönlich hilft, ist, ich habe mittlerweile eine unglaubliche Resilienz aufgebaut. Es braucht teilweise auch nach einem Tiefschlag nur noch 2 Minuten, das wegzuatmen oder wirklich zu sagen, fokussiere dich gedanklich auf was anderes. Es ist nicht böse gemeint. Das hilft mir immer auch, die Absicht daraus zu nehmen. Oder wenn doch, egal, muss man anders mit umgehen können. Aber tatsächlich dieses Verständnis zu haben, nein, ist keine Antwort an der Stelle. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was wir tun, so richtig und wichtig ist und dass es Kindern Zukunft zeigt und Bildungsbiografien beeinflussen kann, dass ich es einfach tun muss. Und würde Kopf in den Sand stecken, sich irgendwie lohnen, dann hätte ich da manchmal auch das Bedürfnis zu. Aber es ändert nichts und du hast Brösel in den Ohren und so ist es keine Lösung. Also wirklich dranbleiben und für Überzeugungen einstehen und wieder hingehen und gucken, wie man es im Zweifelsfall anders oder besser machen kann. Absolut.
Wenn ich vor 2 Minuten noch so irgendwie ganz kurz den Gedanken hatte, welche Schlussfrage stelle ich eigentlich, Julia, um ein möglichst cooles Schlussstatement zu provozieren, hat sich diese Sorge komplett in Luft aufgelöst, weil da war es längst, das Schlusswort.
Zack.
Julia, zack, sind wir am Ende. So schnell kann eine Stunde rumgehen. Es war herrlich, mit dir zu plaudern, vor allen Dingen, das war keine Plauderei, das war wirklich Deep Talk, fand ich zumindest. Vielen Dank für deine sehr persönlichen Einblicke und auch für die Chance, mal zu verstehen, wie ihr so tickt bei der Hackerschool, was ihr vorantreibt. Das ist gewaltig im Sinne des Wortes und ich wünsche euch und dir ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Wow, was für ein Feuerwerk an Gedanken, was für eine beeindruckende Frau Julia Freudenberg ist. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das Thema der Hochbegabung hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Das hat sich im Laufe des Gesprächs ja so herauskristallisiert. Doch ich hatte das Gefühl, dass sie offen war dafür, darüber zu sprechen und auch ihre Mission in die Welt zu tragen, dass nämlich wir anders auf das Thema schauen. Und das hat ja ganz viel auch mit ihrer Arbeit bei der Hackerschool zu tun. Mit welcher Haltung sie daran geht, junge Menschen in das Leben zu überlassen, sie mit Kompetenzen auszustatten. Ich glaube, der Punkt ist mehr als klar geworden. Wir hier bei Good Work tun eine ganze Menge dafür, dass wir alle zusammen mehr lernen können. Das passiert jede Woche hoffentlich. Ich selbst lerne in jedem Gespräch, ihr auch. Ich kriege ganz viele Rückmeldungen dazu, dass ihr aus den Gesprächen viel mitnehmt, dass ihr zum Teil mitschreibt. Und da entsteht gerade im Hintergrund, ich lasse mal so ein bisschen was raus, eine neue Idee hier bei Good Work. Es wird ab, ich sag mal noch kein Datum, aber in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben, dass ihr auch Materialien erhalten könnt zu den Folgen, die euch weiterführen, die euch unterstützen, die das Lernen noch vertiefen. Genau das möchte ich euch jetzt hier auch ermöglichen. Und wie und wo und was, das alles werdet ihr in absehbarer Zeit erfahren. Denn Good Work ist viel, viel mehr als nur ein Podcast. Ich glaube, das ist klar geworden. Und ihr könnt eine Sache tun, um Good Work zu unterstützen als Initiative. Hinterlasst bitte am liebsten 5 Sterne eure Rezension auf Apple. Auch da geht wirklich noch was. Das ist nun mal der Weg, wie der Podcast größer wird, wie er attraktiver wird, auch für Menschen, auch für Werbekunden an der Stelle, auch wenn euer Unternehmen interessiert ist, hier bei Good Work stattzufinden, sich also mit Good Work assoziieren möchte. Wunderbar. Ihr wisst, wo ihr es findet, info@goodwork-salon.de. Da gibt es sämtliche Informationen, dann könnt ihr Kontakt aufnehmen und schaut auch gerne mal auf der neuen goodwork-salon.de Webseite vorbei. Dort werdet ihr auch eine ganze Menge an interessanten Informationen finden. Jetzt aber genug der Informationen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.